unterwegs mit Jesus. Die Aussendung der Jünger. Heute Teil 3, Erlebnisberichte. Wir, Jesu Jünger, sind zurückgekehrt. Und es reichte Jesus nicht nur 12 auszusenden, sondern er hat auch viel mehr noch ausgesendet. Über 70. Und auch diese sind zurückgekehrt. Und nun sind wir hier in der Nähe von Jesus und wir erzählen von dem Erlebten. Denn wir waren ja nicht als Pulk ausgesendet, sondern wir waren jeweils nur zu zweit. Und ich sehe in unseren Augen ein Leuchten, eine Begeisterung, eine unbändige Freude über das Erlebte. Ja, ich spüre es euch richtig ab, dass ihr etwas Außergewöhnliches erlebt habt. Etwas, was man immer und immer wieder erleben möchte. Das fing ja schon an damit, dass wir losgingen. Jeweils zu zweit und ohne große Reisevorbereitungen, ohne großes Gepäck, ja fast beängstigend wenig mithabend, zogen wir los. Voller Vertrauen darauf, dass Gott, der Vater im Himmel, uns das Nötige zu seiner rechten Zeit schicken wird. Da muss man Vertrauen lernen. Mitten durch die Gebirgslandschaft, querfeldein, bei Tag und Nacht, immer das Nötige geschenkt bekommen. Ja, selbst bei der Nahrung, sich auf andere Leute verlassen müssen. Wisst ihr, das hat was Befreiendes. All das, was man meinte, bisher haben zu müssen und besitzen zu müssen, damit man leben kann, mal loslassen. Mal für eine Zeit lang völlig andere Spielregeln zu spielen. Das hat was. Wie ein Abenteuer. Aber nicht einfach so zum Selbstzweck, sondern weil wir eine ganz wertvolle Fracht mit hatten. Wir hatten eine gute Nachricht mit. Für Menschen in unserer Nähe, für Menschen auf den Dörfern, für Menschen auch in manch kleinerer Stadt. Und wisst ihr, wie ich gespannt war, wie diese Nachricht ankommt? Was ich mir für Gedanken gemacht habe, was ich denn sagen werde, wie man sie denn am besten verpacken kann, damit sie verstanden wird. Und Jesus hat uns gesagt, wenn ihr in ein Dorf kommt, dann guckt genau, sucht euch ein Haus aus und darin bleibet, solange ihr in dem Dorf wirket. Wie sollten wir dieses eine Haus finden? Leuchtet da eine Kerze im Fenster oder steht ein Stern über dem First? Oder schauen Menschen raus und winken uns zu sich herein? Ich weiß es nicht. Aber diese Sorge erledigte sich auch. Denn wir kamen in ein Dorf und es gab immer wieder ganz unterschiedliche Zeichen, an denen wir uns orientieren konnten, was der nächste Schritt sei. Das nenne ich Vertrauen. Und manchmal war es tatsächlich so, dass Menschen herauskamen und ihr Blick nicht verschlossen war. Wisst ihr, das ist ja, also bei uns zumindest so gewesen, ich weiß nicht, wie es bei euch auf der Reise war, dass die Menschen höchst unterschiedlich reagieren, wenn andere kommen. Die meisten haben einen Ausdruck von Furcht oder Angst in ihrem Gesicht, als wenn irgendetwas Schlimmes droht, etwas Ungewisses, was ihr Leben stören könnte. Das, was sie noch haben, was noch einigermaßen funktioniert, vielleicht kaputt gehen könnte. Habt ihr auch diesen Ausdruck von Furcht gesehen? Der Ausdruck, der das Innere zumacht und der auch die Türen schließt. Kennt ihr das? Und dann aber viel seltener ein Ausdruck von Neugier, von Offenheit. Das finde ich interessant. Selbst ein Blick in die Tierwelt sagt uns ja, zum Beispiel bei Rehen oder bei kleinen Kaninchen oder bei vielen, vielen anderen Tieren, dass dort immer die Furcht mit der Neugier die Waage hält. Frage ich mich natürlich, warum haben denn diese kleinen Tiere eigentlich überhaupt eine Neugier auf Menschen? Woher kommt das? Sind denn Menschen in der Lage, mit Tieren so zu kommunizieren oder den Tieren was zu geben, was ihnen dient? Schon interessant. Ich glaube, dass es bei Menschen ganz ähnlich ist. Da gibt es ein gewisses Interesse. Interesse an dem Leben anderer. Und dieses Interesse entspringt wahrscheinlich vom Schöpfer persönlich, weil das Leben der anderen ist auch ein Stück mein Leben. Wir gehören zusammen. Wir sind vom Schöpfer als Einheit gedacht. Und das ist ein Urwissen, um nicht zu sagen ein Urinstinkt. Und dieser lässt neugierig sein. Er lässt offen sein, manche Gefahren vergessend. Und so ist es oft so, dass Menschen uns aufgenommen haben, die selbst ein unbändiges Verlangen danach haben, das Leben in ihrem Dorf sich zum Positiven ändern könnte. Sie aber selbst nicht allein die Kraft genug haben, dieses zu bewirken. Und sie warten jetzt auf jemand, der die entscheidenden Impulse sendet. Und dann kommen wir im Auftrag von Jesus. Na, das passt. Und Jesus hat uns gesagt, geht nicht überall mal reingucken, sondern bleibt dort. Und ich habe gemerkt, das hat auch einen tiefen Grund. Weil um ein Dorf zu verwandeln, braucht es Menschen, die im Dorf bleiben, die von dem Dorf kommen, die dieses Dorf kennen. Wenn wir wieder gegangen wären, wäre die Botschaft verraucht. Wenn nicht Menschen dort geblieben wären, die sie in sich aufgenommen haben, wie ein Schwamm Wasser aufsaugt. Und so haben wir viele interessante Menschen kennengelernt. Unwahrscheinlich liebenswürdige Menschen, die sich nach Veränderung sehnten. Ja, die Botschaft war ja ganz einfach. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und wisst ihr, manchmal denken wir doch, Mensch, ich will mich gar nicht ändern. Es war alles nicht gut, aber gut genug. Und diese Botschaft, die Jesus uns mitgegeben hat, die hat ja schon Johannes der Täufer gesagt. Und bei ihm ist es sehr konkret geworden. Seine Botschaft umzukehren war eine zutiefst soziale Botschaft. Sie hat die Missstände angeprangert, die zwischen den Menschen standen. Dass Menschen den anderen sich einander ausgebeutet haben, geknechtet haben, missachtet haben und nicht das Wohl des anderen gesucht haben. Das war ein wichtiger Teil der Botschaft von Johannes. Dieses kehret um heißt, kehret euch zueinander, begegnet euch wieder neu. Lasst eure Gewohnheiten, die den anderen kränken und niedermachen. Und da gab es in jedem Dorf eine Geschichte zu erzählen, sage ich euch. Verhärtete Gemüter, Menschen, die ihr Mitleid nur über ihre Krankheit bekamen, eingefahrene Schienen, die man nicht verlassen konnte, obwohl man sie hasste. Und dann kommt diese Botschaft rein. Ja, was mache ich denn mit meinem Inneren, wenn es nicht weiß, wie es sich anders verhalten kann? Wenn es merkt, es geht hier nicht weiter. Ich bin in meinem Reich gefangen. Und ja, also wir zumindest sind nicht wie die Besserwisser aufgetreten. Ich glaube, eine Botschaft der Veränderung braucht man nicht wie Sauerbier austeilen. Braucht man nicht jemanden aufschwatzen. Braucht man nicht mit Tricks und Listen austeilen. Eine Botschaft der Veränderung wird uns aus den Händen gerissen. Weil die Menschen nichts schlimmer finden, als sich nicht zu verändern, als nicht zu reifen, nicht sich vorwärts zu entwickeln, immer auf der Stelle zu stehen. Und dann kommen wir als Vertreter von Jesus und bringen diese Botschaft: Kehret um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dieses Himmelreich, sage ich euch, das wollten die Menschen haben. Das wollten sie ergreifen. Wir haben es gesehen. Und ich habe gestaunt. Und Jesus, der hat uns ja noch eine Macht erteilt. Eine Vollmacht. Eine Vollmacht zu handeln. Hat sie höchstpersönlich unterschrieben. Und mit der sind wir raus. Wie war das bei euch? Sagt mal, diese Vollmacht, diese Macht zu handeln. Was war dazu nötig? Habt ihr ein beschriebenes Blatt Papier bekommen? Unterschrieben von Jesus persönlich? Gottes Wort, Glauben? Jesus Glauben? Was gehört zu dieser Vollmacht? Getauft, ja, das sind wir. Johannes selber hat Jesus getauft. Aber das war nicht die Vollmacht.
Ein Auftrag vielleicht?
Ein Auftrag erhalten? Aber was nützt der beste Auftrag, wenn ich nicht in der Lage bin, es zu tun? Also Jesus hat schon viele Gleichnisse erzählt. Und auf dem Weg ist mir auch ein Gleichnis eingefallen. Ich will es euch mal zum Besten geben. Es war einmal eine Hausherrin, die hatte einen Weinberg. Ganz in der Nähe, an einem schönen Flusstal gelegen. Und sie erntete jedes Jahr große Portionen leckersten Wein. Und diese Hausherrin hatte eine Tochter. Und diese Tochter wuchs heran, wurde groß. Bei Söhnen sagt man ja stark, bei Töchtern sagt man schön. Und sie lebte mit auf diesem Weinberg. Und eines Tages bekam die Mutter einen Auftrag von einer Firma, für die sie arbeitete. Sie soll für ein Jahr ins Ausland gehen. Und sie überlegte lange, ob sie das machen könnte. Aber dann dachte sie, meine Tochter ist groß und schön. Ich werde ihr den Weinberg übertragen. Und sie ging hin und sprach mit der Tochter und sagt: Liebe Tochter, ich gehe jetzt ein Jahr ins Ausland und ich übertrage dir den Weinberg. Habe du die Macht über alle Menschen, die hier an diesem Weinberg arbeiten? Habe du die Entscheidungsgewalt über alles, was nötig ist zu tun, bei Witter, bei jedem Wetter? Und wenn ich wiederkomme, freue ich mich riesig auf dich. Das war das Gleichnis. Und nun frage ich euch, was meint ihr? Was gab der Mutter die Gewissheit, dass die Übertragung der Vollmacht in Ordnung geht?
Wenn die Mutter auf dem Weinberg groß geworden ist und ja, sie weiß, was ist.
Genau so ist es. Die Tochter ist auf dem Weinberg groß geworden. Sie hat wohl jeden Arbeitsschritt mit der Mutter gemeinsam gemacht. Sie hat gelernt und gelernt und gelernt. Und das ist das Grundzeug auch für eine Vollmacht, dass sie nachher in dem Sinne angewandt wird. Die Vollmacht nachher ist nur der Willensausdruck, jetzt bist du dran. Aber vorher steht eine lange Phase des Lernens. Und wir Jünger Jesu haben schon lange gelernt. Habt ihr das vergessen? Wie wir Jesus das erste Mal getroffen haben. Wie er dann uns zu sich gerufen hat. Bei dem Namen genannt hat. Und wie wir mit Begeisterung in seine Schule gegangen sind. Wie wir ganz genau aufgepasst haben. Wie er den Menschen begegnet ist. Wie er Krankheiten in ihrer unterschiedlichsten Fülle beurteilt hat und für jede Krankheit und Schwäche ein eigenes Handeln bereit hatte. Wie er Menschen begegnet ist, die von einem finsteren Willen hin und her gerissen wurden. Und mit welcher Kraft er diese Menschen in einen geordneten, guten Willen überführt hat. Ihr habt doch genauso gelauscht, aufgepasst und gelernt, oder? Das ist das Grundzeug. Jesus genau auf den Mund und genau auf die Hände zu sehen und still zu lernen. Und dann geht die Vollmacht in Ordnung. Aber nur dann. Interessant ist, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, auf den Dörfern, es gab eine Menge schwache Leute. Leute, die das Mindestmaß an Kraft nicht hatten. Und wir zumindest haben ja mit diesen schwachen Menschen gesprochen und haben sie mit Öl gesalbt. Und sie wurden wieder stark. Und eine Schwäche kann in eine Krankheit münden. Oder eine Krankheit kann eine Schwäche verursachen. Aber es gibt auch andere Dinge als diese kleinen Dämonchen von Krankheiten, die so über einen Menschen kommen und von Mensch zu Mensch weiterwandern. So genau wissen wir das ja nicht, weil das so in einem Bereich ist, den wir nicht sehen können. Es gibt Schwächen, wo man einfach nicht weiß, wo das herkommt. Da sind Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, auf einmal kraftlos. Können nichts mehr tun. Woher kommt das? Also wir als Jünger Jesu haben die Ursachen auch nicht bis zum Schluss erforschen können. Aber es ist die Inspiration des Höchsten, die uns befähigt hat, genau das Richtige am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu tun und zu sagen. Genau das, was dieser Mensch in diesem Augenblick braucht. Und das Interessante ist daran, und diese Erfahrung habe ich gemacht, dazu sind nicht viele Worte nötig. Wenn Jesus viele Worte gesprochen hätte, wir hätten doch nicht so viel gelernt. Es wäre vorbeigerauscht. Es sind die wenigen, kraftvollen Worte, die so wirken. Und diese zu empfangen, wohl wissend, dass sie nicht aus einem selber kommen, sondern dass sie aus dem Pool des Lebens quasi direkt herabkommen, um durch uns weitergegeben zu werden, diese zu empfangen, das ist Vollmacht. Zu spüren, nicht zu babbeln, sondern zu spüren, was dran ist. Und dann ein Wort, zwei Worte. Und dann siehst du, wie Kraft in die Menschen reingeht. Wie sie ihr Leben umdreht. Manchmal springen sie auf und freuen sich. Sie wissen, ab jetzt darf mein Leben anders sein. Es darf neu beginnen. Es darf wieder lebenswert sein. Und dann beginnen sie sich, einander wieder neu anzusehen. Diesmal nicht mit Augen des Abstandes und der Furcht, sondern mit Augen der Neugier und der Liebe. Und glaubt mir, also das ist, was gibt es Schöneres, als dieses zu sehen? Wenn Menschen sich mit Respekt und Anstand und Liebe begegnen, die sich vorher befremdelt hatten, die sich im Geheimen gehasst haben. Oh, das hat mir gefallen. Und so sind ja auch einige von uns zurückgekehrt und waren völlig außer sich und haben gesagt, Mensch, Jesus, sogar die Dämonen sind uns untertan. Und haben getanzt über die Macht, die wir haben. Und Jesus, ganz cool, sagt, okay, schon toll, aber freut euch nicht so sehr darüber, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Ja? Ja, das stimmt. Es ist eine Frage der Macht, was sie mit mir macht. Wenn ich weiß, dass ich bevollmächtigt bin, in einer inneren Stärke, in Jesu Namen zu reden und zu heilen, dann macht diese Macht etwas mit mir. Vielleicht macht sie mich stolz. Vielleicht denke ich, ohne mich geht das nicht. Und deswegen sagt Jesus, Moment, ist schon okay, aber das ist nicht das Wichtigste. Dass die Namen im Himmel angeschrieben sind, das ist echt cool. Dass Menschen, deren Verbindung zu diesem Lebenspool wieder okay ist, sie wieder das Leben spüren können, sie das hohe Lied der Liebe schreiben könnten, das ist es wert zu leben. Nicht diese großartige Macht, die ist wichtig, aber die ist Mittel zum Zweck, damit Menschen wieder leben können. Ja, ich bin schon gespannt darauf. Jetzt wird es ja wieder ruhiger. Wir werden wieder ein Stück mit Jesus mitlaufen. Wir werden wieder von ihm lernen. Alles haben wir ja nicht hinbekommen. Manchmal konnten wir nicht helfen. Das passiert. Und Jesus selbst, wir hatten so einen Fall gehabt, da hat sich jemand beschwert gehabt, was ist denn los, deine Jünger konnten das nicht. Und Jesus guckt sich das an und dann sagt er, Dieses Problem ist nur durch Gebet und Fasten zu lösen. Und dann löst Jesus dieses Problem ohne Gebet und Fasten. Ob er das vorher getan hat oder ob er ausweichend geantwortet hat. Eins weiß ich, dass es sich bei jedem Abenteuergang hinaus zu Menschen, aber auch bei jedem Zurückkehren und bei Jesus verweilen, dass es sich lohnt, sich seiner Worte und seiner Taten zu erinnern und immer wieder von ihm zu lernen. Denn unser Herr Jesus, er ist das Leben. So habe ich es noch nie erlebt. Und so wie ich es bei ihm erlebe, möchte ich mein Leben gestalten. Ich möchte mein Leben in seinen Dienst stellen. Denn ich weiß, das ist im Auftrag und im Willen des Schöpfers. Und was Besseres kann uns passieren? Amen.